Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich freue mich heute Abend über dieses Thema, die Symbolik des Zweiten Tempels im Licht des Neuen Testaments sprechen zu können. Ich lade Sie ein, mit mir eine Reise zu machen nach Jerusalem, allerdings nicht in das Jerusalem heute, sondern vor ungefähr 2000 Jahren. Hier haben Sie einen Stadtplan von Jerusalem im Jahr 30. Sie sehen gleich auf den ersten Blick, das ganze Stadtbild war damals geprägt durch den Tempelplatz. Es war das größte Heiligtum der damaligen alten Welt. Mit seinen 144.000 Quadratmetern war es so groß, dass man, wie gestern schon angetönt, alle Kathedralen von England hier unterbringen könnte und hätte noch Raum übrig. Es war einzigartig, majestätisch und viel größer als der einstige salomonische Tempel, der ja sprichwörtlich herrlich war. Ein paar weitere geografische Angaben. Sie finden hier im Osten der Stadt den Ölberg. Hier das Kidron-Tal. Da im Norden, ganz in der Nähe des Tempels, finden Sie die beiden Bethesda-Teiche, die auch im Neuen Testament erwähnt werden. Dann hier finden Sie den Hasmonäer-Palast, ganz in der Nähe des einstigen aristokratischen Priesterquartiers. Da residierte der König Herodes, nicht der Herodes, der Kindermörder von Bethlehem, sondern der Herodes, ein Nachkomme zur Zeit der Kreuzigung. Da finden Sie das römische Prätorium, ganz in der Nähe des heutigen Jaffa-Tores, unmittelbar dort. Da residierte zur Zeit der Kreuzigung Pontius Pilatus. Sie sehen hier das Gennat-Tor, das Gartentor, wo grad draußen vor der Stadt ein ausgedienter Steinbruch zu finden war. Hier befand sich Golgatha, die Kreuzigungsstätte des Messias Jesus. Da im Süden der Stadt sehen Sie ein öffentliches Ritualbad, Badhaus, das ist Siloa. Der Siloa-Teich war dort zu finden. So, das soll uns ein bisschen helfen, uns in der Zeit der Evangelien in Jerusalem zurechtzufinden. Einen ersten Blick hier auf den zweiten Tempel zur Zeit Jesu Christi. Ich zeige Ihnen Bilder von verschiedenen ganz neuen Modellen, recht neuen Modellen, die auf den jüngsten Ausgrabungen und archäologischen Erforschungen des Tempelberges beruhen. Was bedeutet der Tempel damals im Licht des Neuen Testaments? Nun, erstens mal, der Herr Jesus Christus war hier im Tempel sehr oft. Er liebte diesen Tempel. Und er nannte ihn das Haus meines Vaters in Johannes 2. Dieser Ausdruck, das Haus meines Vaters, kommt zweimal vor im Neuen Testament, ausgerechnet im gleichen Evangelium nochmals, in Johannes 14, nämlich an dem Vorabend der Kreuzigung, als die Schatten von Golgatha bereits auf den Erlöser gefallen waren, sprach er zu den Jüngern, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Und man merkt beim Lesen sofort, jetzt spricht er aber nicht mehr wie in Johannes 2 vom Tempel in Jerusalem. Wovon sprach er? Von dem Tempel im Himmel. Und tatsächlich, es gibt im Alten Testament viele Stellen und auch im Neuen, die bezeugen, es gibt Offenbarung 11, Vers 19, spricht sogar ausdrücklich über den Tempel. Nun, daraus erkennen wir, dass im Himmel ein Archetyp, ein Urbild zu finden ist, von dem der Tempel in Jerusalem nur ein irdisches Abbild war. Und Johannes 14 macht deutlich, dass das Haus des Vaters eigentlich die Hoffnung der Christen ist in der Zukunft, dass sie dorthin kommen werden. Und so sehen Sie, wer mehr über die christliche Hoffnung wissen möchte, der sollte sich auch viel mehr mit dem jüdischen Tempel in Jerusalem beschäftigen. Das ist ein erster Zugang im Licht des Neuen Testaments. Zweitens, in Johannes 2, als der Herr Jesus im Tempel war, sagte er, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und Johannes erklärt dort, er sprach nicht von dem Tempel da, sondern er sprach von dem Tempel seines Körpers, seines Leibes. Nun sehen Sie, in Jesus Christus war der ewige Gott gegenwärtig, der dreieine Gott gegenwärtig unter den Menschen. Das heißt also, dass der Tempel in Jerusalem eigentlich ein Hinweis war, ein symbolischer, auf die Person des Messias. Und in Jesaja 8, Vers 14, wo der Messias angekündigt wird, heißt es sogar, er wird zum Heiligtum sein. Zum Mikdash. Also so war auch alttestamentlich klar, dass der Tempel in seinen Details ein Hinweis war auf die Person des verheißenen Erlösers. Ein dritter Zugang. Paulus spricht in 1. Korinther 3, Vers 16 zur Gemeinde in Korinth und sagt, wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Nun wird deutlich, dass der jüdische Tempel ein symbolischer Hinweis sein sollte auf die Kirche, die Gemeinde. Und wenn Sie mehr über Gemeindebau nach dem Neuen Testament wissen möchten, dann sollten Sie sich unbedingt mit dem jüdischen Tempel beschäftigen. Und so könnten wir noch weiterfahren. Aber ich denke, diese Ebenen, die ich jetzt angetönt habe, die sind sehr wichtig heute Abend, um alles Weitere biblisch, neutestamentlich einordnen zu können. Hier sehen Sie eine Übersicht des damaligen Tempels. Ganz zentral das eigentliche goldene Haus, der eigentliche Tempel, umgeben von inneren Vorhöfen. Davon wird dann im Detail noch die Rede sein. Umgeben war das Ganze von gewaltigen Säulenhallen, wobei die großartigste und herrlichste war im Süden, das war die sogenannte königliche Säulenhalle. Da war auch von Süden her der Hauptzugang für das Volk zum Tempel. Wir haben nun aber hier einen Blick von Osten, gewissermaßen vom Ölberg her, rüber zum Tempel. Und Sie sehen da in der Ostmauer das berühmte Osttor, wo sich heute das sogenannte goldene Tor, das ist dieses zugemauerte Tor, befindet. Und was Sie da auch noch sehen, damals gab es hier noch eine vorgelagerte Stadtmauer. Die ist heute nicht mehr zu sehen, aber sie konnte archäologisch belegt werden und hier sehen Sie das Tor Mifkat. Ich werde später noch darüber reden. Da in der Nordwestecke befindet sich die Burg Antonia. Das war eigentlich eine Faust aufs Auge, denn das war eine römische Burg, wo immer ein Kontingent von Legionären stationiert war, die hier von den Türmen die Übersicht hatten über den Tempelplatz und sofort eingreifen konnten durch einen Schnelleingreiftrupp, wenn es irgendeine Revolte oder ein Problem gab im Tempelbezirk. So das einfach mal zur Übersicht. Jetzt schauen wir den Tempelplatz an heute, auch von Osten. Sie sehen hier diesen Bereich der einstigen 144.000 Quadratmeter. Und da sehen Sie die Ostmauer mit dem zugemauerten goldenen Tor. Also an dieser Stelle war schon das Osttor des einstigen Tempels mit der vorgelagerten Stadtmauer und dem Tor Mifkat. Hier im Süden, wo Sie da auch die El-Aqsa-Moschee sehen, befand sich die königliche Säulenhalle. Genau an der Stelle des Felsendoms, der Oma-Moschee, befand sich das eigentliche Tempelhaus mit dem Allerheiligsten, direkt auf dem Felsen. Hier in dieser Ecke da, der Nordwestecke, exakt hier stand die Burg Antonia. In dieser Übersichtszeichnung sehen wir sehr schön den südlichen Zugang zum Tempel. Wie gesagt, das gewöhnliche Volk, und wir stellen uns jetzt vor, wir sind ganz gewöhnliche Juden, wir alle, wir gehen zu den großen jährlichen Festen hier nach Jerusalem, zum Passafest und dann zum Pfingstfest und im Herbst zum Laubhüttenfest. Das waren die obligatorischen Feste, wo man aus dem ganzen Land nach Jerusalem kommen musste. Sie sehen hier im Süden gab es das Dreifachtor für die Priester und das Doppeltor, das war die schöne Pforte mit dem Zugang für das Volk. Im Modell schauen wir das nochmals an, jetzt einfach von der anderen Seite, hier das Dreifachtor für die Priester. Es fällt Ihnen vielleicht auch auf, hier die Treppe ist viel schmaler als zum Zweifachtor, zum Doppeltor. Diese Treppe war 64 Meter breit. Nicht schlecht, oder? Und es gab einen großen Vorplatz, um die Tausenden von Festbesuchern zu empfangen hier. Und Sie sehen auch, wie es zu beiden Seiten dieser Zugänge gab es so kleine Shops, Einkaufsläden, wo man alles Mögliche kaufen konnte, was man brauchte nach einer langen Reise, zum Beispiel von Galiläa hier nach Jerusalem. Nun stehen wir vor der Treppe des Zweifachtors, der schönen Pforte, die in Apostelgeschichte 3 erwähnt wird, ausdrücklich. Neben dieser Treppe sehen Sie ein öffentliches Ritualbadhaus. Das Gesetz Mose zeigte, wie man auf verschiedene Weise rituell unrein werden konnte. Zum Beispiel durch einen Erguss beim Mann oder durch die Menstruation bei der Frau und viele andere Dinge. Und in diesem Zustand durfte niemand in die Gegenwart eines heiligen Gottes treten. Man musste sich zuerst rituell reinigen. Und darum war das gehörte zum ABC des Judentums, die rituelle Reinigung. Das wird auch im Neuen Testament, im Hebräerbrief, gesagt, Kapitel 6, dass die Anfangsgründe des Judentums dazu gehörten, zum Beispiel die Lehre von den Waschungen. Jetzt sind wir hier in Jerusalem, gerade an der Stelle, wo einst dieses öffentliche Ritualbadhaus stand. Und da sehen Sie heute noch ein solches Ritualbad. Sie sehen, auf dem schmalen Weg ging man da nach unten, man musste sich dreimal untertauchen, und dann ging man auf dem breiten Weg und auf dem schmalen Weg ging man wieder hoch. Der Herr Jesus erklärt ja in der Bergpredigt, der breite Weg führt ins Verderben. Und der schmale Weg führt zum Leben. Und so konnte jeder Jude hier immer wieder die Erfahrung machen, auf dem breiten Weg, da geht's abwärts. Und wenn ich Gott begegnen will, dann muss ich aber eine Umkehr von 180 Grad erleben. Und rüberwechseln auf den schmalen Weg. Und ich muss mich untertauchen. Die Bibel vergleicht sich selber in Epheser 5, 25 mit einem Ritualbad, das reinigt. Nun, wenn Sie die Bibel lesen, dann zeigt die Bibel Ihnen Ihre Sünden, Ihre Schuld vor Gott auf. Und wenn Sie die reuig Gott bekennen, dann ist Ihnen die Vergebung sicher zugesagt. 1. Johannes 1, Vers 9, ich habe das auch gestern erklärt, in Verbindung mit den Ritualbädern in Qumran. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und das Wort reinigen, das Johannes dort verwendet in seinem ersten Brief, war das technische Wort im Griechischen für eine Ritualbadreinigung. Also es gehört zum ABC jedes Juden, wenn ich Gott begegnen will, dann muss ich mich immer wieder neu reinigen. Und das gehört auch zum ABC des Christen, wenn ich mit Gott Gemeinschaft pflegen will, dann muss ich immer wieder die Dinge in meinem Leben in Ordnung bringen. Ganz normal, ganz regelmäßig, immer wieder neu. Muss man gar nicht groß diskutieren über das Thema. Das ist selbstverständlich. Vorzu werden die Dinge neu, immer wieder neu geordnet. Und dann kann man eine glückliche Begegnung immer wieder neu erleben mit Gott. So, jetzt gehen wir da die Treppen hoch zur schönen Pforte. In Apostelgeschichte 3 wird ja erzählt, wie Petrus und Johannes, die Apostel, hinaufgingen am Nachmittag um 3 Uhr zum Abendbrandopfer, zum Beten. Und da war, Tag für Tag wurde hier ein Gelähmter hingestellt. Und er wollte Geld von ihnen. Und Petrus schaut ihn an und sagt, was siehst du mich an? Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu des Messias stehe auf und wandle. Der Mann steht auf und springt hier umher. Das ist gewaltig. Müssen wir uns vorstellen, was da geschehen ist. Dieser Gelähmte ist ein wunderbares Symbol für uns alle. Wir sind nämlich wie er in Bezug auf Gott gelähmt. Niemand von uns hat wirklich Kraft, um Gottes Gebote zu erfüllen, danach zu wandeln, danach zu leben. Wir sind gelähmt. Und Sie sehen, dieser Gelähmte konnte nicht in den Tempel gehen. Er war gewissermaßen, um einen Titel aus der deutschen Literatur zu verwenden, draußen vor der Tür. Ja, das waren oder sind wir alle von Natur. Draußen vor der Tür. Und nur durch die Begegnung mit dem Messias Jesus konnte dieser Mensch zum Gehen gebracht werden. Und so ist es auch heute, wenn ein Mensch eine existenzielle, echte Begegnung macht mit Jesus Christus im Gebet, dem Auferstandenen, bekommt er von Gott her die Kraft, um seine Gebote zu erfüllen. Und kann gehen, kann leben nach Gottes Gedanken. Und schauen Sie, der sprang hier herum und dann ging er mit den Aposteln hinein. Zur Begegnung mit dem einen Gott. Nun hat das noch eine kleine Pointe. Sehen Sie hier diese Treppen? Die sind ja ganz unterschiedlich lang. Das haben die Architekten damals extra absichtlich so gebaut, damit man hier nicht hochspringen konnte, sondern in würdigem Schritt zum Haus Gottes gehen sollte. Und das ist natürlich eine Pointe in Apostelgeschichte 3, dass dieser Gelähmte hier herumsprang, wo man das eigentlich nicht tun sollte. Aber wir verstehen, wenn ein Mensch Jesus Christus begegnet, dem Messias, und Kraft bekommt, um nach seinen Gedanken und Geboten zu leben, dann hat man wirklich Grund, um vor Freude herumzuspringen. Jetzt stehen wir an dieser Stelle, in der schönen Pforte, heute. Sie sehen, in der Folge des Sechstagekrieges konnten hier großartige Ausgaben gemacht werden. Da kam diese Monumentaltreppe zur schönen Pforte ans Licht. Hier sehen Sie natürlich nur noch einen Teil der schönen Pforte. Ja? Das andere ist hier durch ein Gebäude aus byzantinischer Zeit noch verdeckt. Die Treppe ginge hier weiter. Am liebsten würde ich das natürlich abreißen. Aber das gäbe dann wieder noch mehr Probleme in Jerusalem und davon gibt es ja schon genug. Also begnügen wir uns mit dieser Kleinigkeit hier. Ich war mit Tirza, das ist eine meiner Töchter, da auf dem Bild war sie noch 6 Jahre alt, in Jerusalem. Ich nehme immer wieder mal ein Kind mit und gehe speziell mit ihm die Dinge anzuschauen. Sie war sehr interessiert an Tempelarchäologie und hier steht sie auf den originalen Treppen zur schönen Pforte. Sie erkennen unschwer, hier diese Treppen sind ergänzt, um einen Gesamteindruck zu geben. Aber hier steht sie original, da, wo einst der Messias Jesus und auch die Jünger immer wieder zum Tempel gegangen sind. Das ist schon eindrücklich. Das ist ganz, ganz eindeutig, das war hier. Dann habe ich Tirza gesagt, so, jetzt spring mal hoch die Treppe. Hat es versucht und dann sagt sie, es geht nicht. Das heißt, es geht nicht. Und ich habe ihr erklärt, warum es nicht geht, eben weil die Tempelarchäologen das so eingerichtet hatten. Und so kann man eben Kinder spielerisch in biblische Archäologie einführen. Hier sehen Sie eine ganz schöne Rekonstruktionszeichnung der schönen Pforte. Und schauen Sie mal, Lene Rittmeyer hat auch noch schön eingezeichnet diese wunderbaren Kuppelbauten, die in der Struktur heute noch unterhalb der El-Aqsa-Moschee zu sehen sind. Allerdings als Nicht-Muslim werden Sie wohl in Ihrem ganzen Leben nie Gelegenheit haben, die mal anzuschauen. Aber ich will einfach damit zeigen, wie vieles da noch vorhanden ist. Diese Art von Kuppelbauten findet man in der Antike zum ersten Mal hier in Jerusalem. Darum kam die Pforte hier zu ihrem Namen, die schöne Pforte. Man ging rechts rein und kam links heraus. Außer wenn man Probleme hatte, dann konnte man auch links rein. Wieso? Ja, eben damit die Leute wussten, dass man Probleme hat. Und dann fragten sie, wie geht es dir? Und dann konnte man auspacken mit den Problemen. Und dann haben die Leute einen getröstet und zum Beispiel gesagt, möge der, der in diesem Haus wohnt, dich trösten. Und so hat das jüdische Volk an sich selber Seelsorge betrieben. Ja, Sie verstehen, die braucht natürlich nicht so viele Psychotherapeuten wie unsere Gesellschaft heute. Aber das ist auch genau das, was man im Neuen Testament als normal findet für die Gemeinde. In 1. Thessalonicher 5 sagt Paulus, dass die Geschwister in der christlichen Gemeinde, die sollen sich gegenseitig ermuntern. Also Seelsorge aneinander, das ist etwas ganz Normales in der christlichen Gemeinde, in der Kirche. Und das finden wir schon längst hier im Tempel von Jerusalem. Sie sehen, man kann sogar mit biblischer Archäologie etwas über Seelsorge lernen. Und schauen Sie, wenn das mehr praktiziert wird, dann kommt es in vielen Fällen gar nicht erst zu diesen ganz schweren Seelsorgefällen. Seelsorge ist in erster Linie nicht die Sache von Spezialisten, sondern das Normale unter Christen. Und Spezialisten, die sollten eigentlich dann zum Zug kommen, wenn es um ganz schwere Seelsorgesituationen geht. Sie sehen, am Ende des Tunnels, da geht es plötzlich die Treppen hoch auf den Tempelplatz hinauf. Jetzt gehen wir da rein, rechts natürlich, außer Sie haben Probleme, dann gehen Sie links rein. Und wir treffen uns wieder oben, ja? Also hier rein, unter der königlichen Säulenhalle durch und dann über die Treppe hoch auf den Tempelplatz. Ja, jetzt sind wir schon da. Hier der Aufgang von der schönen Pforte, hier der Aufgang vom Dreifachtor für die Priester. Also falls Sie Kohen heißen oder Kohn, Kahane und so weiter, dann stammen Sie aus priesterlichem Geschlecht oder Levi, Lewinski und so weiter, dann können Sie hier hochkommen. Ja, und nun sehen Sie bereits, hier gibt es wieder eine Abschrankung. Das ist die Abschrankung des heiligen 500 Ellen Quadrates. Ich muss erklären, der salomonische Tempel war auf einem 500 Ellen Quadrat gebaut. Und in den Jahren vor Christi Geburt wurde ja der Tempel massiv ausgebaut. Auf die doppelte Größe. Aber immer noch war dann ganz klar der Bezirk, der zum einstigen salomonischen Tempel gehörte. Das heilige 500 Ellen Quadrat. Da gab es Leviten, die hielten Wache und die kontrollierten die Leute, ob sie sich im Ritualbad gereinigt hatten und ließen die Leute zu oder nicht zu. Sie sehen, auch in der christlichen Gemeinde, im Neuen Testament, gibt es nicht nur eine persönliche Verantwortung, dass der einzelne Christ schaut, dass er sein Leben immer wieder neu ordnet vor Gott, es gibt auch eine kollektive Verantwortung. 1. Korinther 5 zeigt das sehr eindrücklich. Aber das weiß man alles schon längst vom jüdischen Tempel hier, vom Alten Testament, schon vorgeschattet. So, jetzt gehen wir rein in das 500 Ellen Quadrat. Und hier diese Rekonstruktionszeichnung zeigt Ihnen mal den Tempelberg. Das ist der Berg Moria oder Berg Zion in seiner ganzen architektonischen Geschichte. Schauen Sie mal, hier ist der Felsen. Das ist der höchste Punkt des Berges. Da baute Salomo exakt darauf das Allerheiligste. Und der salomonische Tempel war hier von einem 500 Ellen Quadrat umgeben. Später in der Zeit der Makkabäer, in der Zeit des zweiten Tempels, wurde dieses Quadrat erweitert nach Süden hier, diesen Bereich. Aber dann in der Zeit von Herodes, dem Kindermörder von Bethlehem, der wollte sich ja beliebt machen bei den Juden und darum hat es von seinen immensen Reichtümern Geld zur Verfügung gestellt, um den Tempel noch mehr zu vergrößern. Und da hat man nach Süden noch weiter nach unten gebaut. Man hat auch nach Westen gebaut, massiv nach Norden. Sie sehen, das Bezettertal wurde künstlich aufgeschüttet. Es ist unvorstellbar, was man da geleistet hat. Übrigens für Israelreisende. Die Klagemauer, die ist ein Überrest, ein originaler Überrest dieses Bereiches hier von der Westerweiterung. Das also hat nichts zu tun mit dem Salomonischen Tempel, aber sehr viel mit dem zweiten Tempel zur Zeit der Evangelien. Dieser Bereich hier. Nun, wir sind ja hier durch den Tunnel gegangen. Können Sie sich da besser orientieren. Das ist der Ölberg. Und das ist der Berg, der Nordwesthügel von Jerusalem, wo dann sich auch Golgatha befindet. Ja, jetzt sind wir auf dem Tempelplatz heute, vor der El-Aqsa-Moschee, und Sie sehen hier diesen Aufgang. Das ist in der Struktur noch derselbe Aufgang von der schönen Pforte hier. Noch mehr detailliert. Da kamen also hoch, und gleich nach dem Aufgang hier kam die Abschrankung für das Heilige, 500 Ellenquadrat. Jetzt machen wir einen Flug über den zweiten Tempel. Sie sehen also den Tempelplatz von oben. Wir sind ja hier hochgekommen und da sind wir jetzt ins heilige 500 Ellenquadrat eingetreten. Jetzt sehen Sie deutlich nochmals das 500 Ellenquadrat. Wenn wir jetzt hier weiterschreiten, kommt da plötzlich eine neue Abschrankung. Sie sehen das. Aber ganz niedrig. Was war das? Das war die Zwischenwand der Umzäunung. So klein sie war, so wichtig war sie. Und zwar war das so. Das war ein kleines Mäuerchen, 50 cm hoch, und darauf einen etwa 1 Meter hohen Holzzaun. Das war die totale Trennung zwischen Juden und Nichtjuden. Als Nichtjude durften sie auch nach Jerusalem kommen. Sie waren herzlich willkommen. Natürlich sollten sie sich auch reinigen in einem Ritualbad, das ist klar. Aber sie durften kommen hier in den Vorhof der Heiden. Alles, was außerhalb der Zwischenwand der Umzäunung ist, das war zugänglich für Heiden. Und sie sollten hierher kommen, um den einen wahren Gott kennenzulernen. Aber sie durften nicht weitergehen über diesen Zaun hinaus. Und es gab in Abständen Aufschriften, die warnten die Heiden in Latein und Griechisch, dass wer hier weiterschreitet, wird des Todes sterben. Die Römer gaben hier ausnahmsweise den Juden eine Spezialbewilligung, dass sie die Todesstrafe ausüben durften. Und zwar ohne Gerichtsverhandlung. Auf der Stelle. Sie sehen also hier die totale Abgrenzung zwischen Juden und Nichtjuden. Nun ist Folgendes interessant. Im Epheserbrief, den Paulus aus dem Gefängnis in Rom um 62 nach Christus schrieb, da schrieb Paulus, Christus hat abgebrochen die Zwischenwand der Umzäunung durch sein Kreuz. Und er hat die beiden, das heißt gläubige Menschen, messiasgläubige Menschen aus den Heiden und messiasgläubige Juden, die hat er zusammengefügt zu einem neuen Menschen, zu einer neuen Einheit. Da ist diese Trennung aufgehoben in Christus. Man könnte sagen, das ist ja aber schon gewagt. Damals war ja diese Zwischenwand der Umzäunung voll intakt. Ja. Aber das war Prophetie. 8 Jahre später, im Jahr 70, kamen ja die römischen Legionen und haben Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht, den Tempel verwüstet, natürlich auch die Zwischenwand der Umzäunung zerstört. Und die Geschichte, der Lauf der Geschichte hat es dem jüdischen Volk bis heute nicht mehr erlaubt, den Tempel wieder aufzubauen, die Zwischenwand der Umzäunung wieder aufzurichten. Das war durch all die Jahrhunderte hindurch nicht mehr möglich, obwohl im Judentum seither, seit dem Jahr 70, tagtäglich gebetet wird, dass der Herr es schenken möchte, dass der Tempel schnell in unseren Tagen wieder gebaut werde. Und dieses Gebet ist nie mehr erhört worden bis heute. Aber schauen Sie, das ist ja gerade in den letzten 2000 Jahren die Zeit der Gemeinde nach dem Neuen Testament, wo Millionen von Nichtjuden den jüdischen Messias Jesus erkannt haben als Erlöser. Und sie sind mit all den Juden, die in den Jahrhunderten bis heute zum Glauben an den Messias Jesus gekommen sind, heute gibt es vielleicht etwa 300.000 Juden, die glauben an den Messias Jesus. Die sind mit ihnen zusammengefügt zu einer Einheit. Das ist die Gemeinde, die Kirche. Diese Trennung gibt es nicht mehr. Und diese Zwischenwand durfte auch nie mehr aufgebaut werden. Das ist schon eindrücklich, meine ich. Aber wenn man sich das so überlegt, dann ist es doch traurig, auf der anderen Seite zu sehen, wie oft in der Kirchengeschichte bis heute haben Christen dann doch eine Zwischenwand errichtet zwischen wahren Gläubigen, die dem Herrn wirklich von Herzen nachfolgen wollen. Und das ist eine schwere Sünde, denn das ist eigentlich ein Angriff auf Christi Kreuz. Denn es heißt in Epheser 2, dass der Herr Jesus durch sein Werk am Kreuz diese Zwischenwand abgebrochen hat. Nicht zwischen Ungläubigen und Gläubigen, sondern zwischen umgekehrten Heiden und umgekehrten Juden. Also das ist eine sehr schwere Sache, wenn diese Zwischenwand zwischen Heiligen aufgerichtet wird. Da nochmals ein Blick im Modell auf die Zwischenwand der Umzäunung. Ich hoffe, dass wir das nie mehr vergessen. Der Ausdruck ist so genau in Epheser 2. Zwischenwand, das war ein Mäuerchen, der Umzäunung, es gab darauf einen Holzzaun. 1,50 Meter, sehr niedrig, damit alle den Blick haben konnten zu dem Tempelhaus, zu dem einen Tempelhaus als Zeugnis für den einen wahren Gott. Hier eine Inschrift. Man hat 2 Inschriften gefunden von der Zwischenwand der Umzäunung. Sie können das lesen auf Griechisch da. Und es verbietet allen Nichtjuden den Zutritt über diese Abschrankung. Und wer nicht gehorcht, akolutein thanaton, folgen wird dann der Tod. Nun, wir haben diese Zwischenwand jetzt besprochen. Jetzt schauen wir nochmals zurück zur königlichen Säulenhalle. Ist ja so prächtig, nicht wahr? Der Herr Jesus ist am Anfang seines Dienstes, seines öffentlichen Dienstes, hierher nach Jerusalem gekommen und dann ist er hier in diese Halle eingetreten und hat da die verkaufenden Händler hinausgeschmissen. Die haben hier Opfertiere verkauft und zwar, das weiß man sehr genau, zu total überhöhten Preisen. Nicht wahr? Es war ja praktisch, wenn man von Galiläa kam, dann musste man nicht den Stier da die ganze Reise mitnehmen nach Jerusalem, sondern konnte einen in Jerusalem kaufen. Das war ja praktisch. Aber die haben sich so schamlos bereichert hier, durch übersetzte Preise. Das war eine Schande für das Haus Gottes. Und deshalb ist Jesus Christus hier so massiv eingegriffen. Und er hat gesagt, geht weg von hier, mache nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Nun, der Ausdruck Kaufhaus ist hochinteressant, weil im Talmud, im jüdischen Talmud, wird diese Halle genannt Chanuyot, das heißt Kaufhaus. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 2, mache das nicht zu einem Chanuyot, das Haus meines Vaters. Es war eine königliche Säulenhalle, eine Basilika. Das hat eine große Bedeutung. Warum? Man kennt ja aus verschiedenen Städten, nicht wahr, Basilikas, die die Römer gebaut haben. Was war eine Basilika? Wenn ein König oder ein Unterkönig in einer Stadt einen pompösen Auftritt machen wollte, dann kam er in die Basilika einer Stadt und machte in der Basilika seinen Auftritt. Nun, der Herr Jesus am Anfang seines Dienstes ist hier eingetreten. Und auch ganz am Schluss seines Dienstes hat er das noch einmal gemacht, diese Tempelreinigung. Er ist da eingetreten und hat sich damit dargestellt als der Messias-König für Israel. Aber da ist er dann auf massiven Widerstand gestoßen. Der Hohe Rat hat ja das erlaubt hier, dass man diesen Verkauf startete. Und so ist sogar der Hohe Priester vorbeigekommen und hat gesagt, in welchem Recht tust du das? Und da hat der Jesus gesagt, ich will euch auch was fragen. Die Taufe von Johannes, war sie von Gott oder von den Menschen? Da sind sie zur Seite getreten und haben gesagt, wenn wir sagen, die Taufe von Johannes ist von Gott, dann sagt er, warum habt ihr euch nicht taufen lassen? Warum habt ihr nicht geglaubt? Wenn wir sagen, sie ist von den Menschen, dann wird die Volksmenge auf uns loskommen, denn die glauben, dass Johannes ein Prophet war. Da kamen sie. Wir wissen es nicht. Und der Herr Jesus sagt, dann sage ich es euch auch nicht. In welchem Recht ich dieses tue? Und sie haben ihm nichts getan. Und aus dem jüdischen Talmud wissen wir, wäre er ein ordinierter Rabbi gewesen, hätte man ihn die Todesstrafe bringen können. Aber er war kein ordinierter Rabbi und deshalb geschah nichts. Interessant, dieser Mann aus Galiläa, nicht in der Reihe der ordinierten Rabbis, aber eine Autorität hat er geoffenbart. Und wer offene Augen haben wollte, wer wahrhaftig sein wollte, konnte ihn erkennen als Messias-König Israels. Jetzt schauen wir uns diese Halle nochmals genau an. Es gab drei große Schiffe mit 162 Säulen. Jede Säule war etwa 15 Meter hoch. Aus einem Stück Stein, ein Monolith. Es brauchte drei Männer mit ausgestreckten Armen, um eine Säule umfassen zu können. Das war wirklich grandios. Schauen Sie diese Zederndecken hier. Jetzt sind wir hier in der mittleren Halle und schauen nach Osten. Da gibt es eine Versammlung. Das interessiert uns, weil wir zum ersten Mal in Jerusalem sind zusammen, ja? Im Tempel. Da gehen wir hin. Ha. Was ist das? Seit dem Jahr 30 war der oberste Gerichtshof von Israel, das Synedrium, hier in der königlichen Säulenhalle. 72 Männer, Vorsitz war der Hohepriester. Im Jahr 32 stand der Messias Jesus hier vor dem Hohenpriester. Und wurde von ihm hier im Tempel zum Tod verurteilt. So hat der oberste Priester Israels das wahre Opfer, das alle Tieropfer des Tempels erfüllen sollte, den Messias hier zum Tod verurteilt. Nicht irgendwo, das geschah im Tempel. Nicht von irgendwem, vom hohen Priester selber. Da sehen Sie die Studenten, die zuhören bei solchen Verhandlungen. Auch Paulus saß zu Gelegenheiten hier unter den Studenten, denn er war ja ein Schüler von dem Rabbi Gamaliel, Mitglied des Hohen Rates. Jetzt schauen wir den Tempelplatz heute an, aus dem Flugzeug. Hier war die königliche Säulenhalle. Und in dieser Ecke, da war der Hohe Rat. Wir können also heute sehr genau lokalisieren, wo Jesus Christus durch den Hohen Priester im Tempel zum Tod verurteilt worden ist. Ich denke, wenn man das so sieht, mit ganz neuen Augen, dann ist das schon sehr bewegend. Hier der Zugang zur schönen Pforte. Da aus der königlichen Säulenhalle wurde dann der Messias Jesus hinausgeführt aus dem Tempel. Hinausgeführt, hinausgeworfen. Und er kam ja dann zu Herodes ins Prätorium, um schließlich dann durch das Gennatur nach Golgatha geführt zu werden. Nun schauen Sie, der Stadtplan hilft. Was ist der direkte Weg aus der königlichen Säulenhalle zu Pilatus? Ja, der führt hier über diese gewaltige Brücke im Westen hinaus. Einverstanden. Nun, ich habe doch erklärt, dass hier im Westen dieser Bereich, das ist der Bereich der Klagemauer heute. Und genau da wurde der Messias aus dem Tempel hinausgeworfen. Schauen wir das uns noch weiter genauer an. Hier im Modell sehen Sie den Bereich der Klagemauer da. Hier beten die Männer. Dieser Bogen ist in der Struktur heute noch erhalten, das ist der Robinson-Bogen. Da beten Juden da unten. Und da beten die Frauen. Diese Oberschwelle hier ist bei den Frauen noch zu sehen, wenn man weiß, wo man schauen muss. Kommen Sie mit mir im Oktober nach Israel, dann zeige ich Ihnen das alles. Nun, da wurde der Messias hinausgeworfen, verworfen, um außerhalb der Stadt des Friedens zu sterben. Nun, da sehen Sie Klagemauer heute. Geht man unter diesen Bogen, dann sehen Sie den Robinson-Bogen, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Da beten die Männer. Und jenseits der Abschrankung hier die Frauen. Da, wo der Messias verworfen wurde aus dem Tempel, da klagt heute nach 2000 Jahren noch das jüdische Volk und bittet Gott endlich um Frieden. In einer Welt, wo sie bis heute bedrückt, verachtet und gehasst werden. Der Antisemitismus ist nicht tot. Und viele haben nicht gemerkt, dass es noch eine andere Art von Antisemitismus gibt, sogar von solchen, die gegen Antisemitismus reden. Das ist der Anti-Israelismus. Schauen Sie mal in den Medien. Sogar die Linken, die große Parolen machen gegen die Rechten und gegen Antisemitismus reden, die sind Anti-Israel, sind geprägt von Anti-Israelismus. Das ist eine andere Form von Antisemitismus. Jetzt sind wir unter diesem Bogen. Dem Robinson-Bogen. Sie sehen da die Männer, die beten, hier. Das ist ein wichtiges Bild für die Frauen. Sie können nämlich nie hierher kommen. Also auch auf der nächsten Israel-Reise nicht. Darum müssen Sie dieses Bild mal gesehen haben. Und hier war ich und habe ein Bild gemacht, das herzbewegend ist. Ich habe diesen jüdischen Mann beim Beten fotografiert. Unter dem Robinson-Bogen. Und schauen Sie, er hat den Talit, den Gebetsmantel, über den Kopf gezogen. Nun, Paulus, der einstige Rabbinerschüler von Gamaliel, sagt in 2. Korinther 3, dass bei den Juden, die den Messias nicht erkennen, ist heute eine Decke auf ihrem Gesicht, wenn sie die Bibel lesen, und sie sind dadurch blind. Aber wenn sie zu dem Herrn umkehren, dann wird diese Decke weggenommen. Und da können Sie die Herrlichkeit des Herrn sehen. Ist das nicht bewegend? Dieser Mann betet genau unter der Brücke, wo der Messias hinausgeworfen wurde vor 2000 Jahren. Und sein Gesicht ist vollkommen zugedeckt. Aber wenn er zu dem Messias umkehrt, wie viele Hunderttausende von Juden das getan haben, dann wird er weggenommen und er kann sehen. Interessant ist Folgendes. Paulus sagt in 1. Korinther 11, das war ganz gegen die Kultur, eigentlich, wenn ein Mann betet, einer, der an den Messias glaubt, dann soll er beim Beten nichts auf dem Kopf haben. So muss man die Symbolik sehen. Es ist Zeit, um Pause zu machen. Wir machen etwa eine Viertelstunde Pause und fahren dann weiter mit dem Thema. Wir kehren zurück zum Tempel und schauen uns diesen höchsten Punkt der äußeren Vorhofsäulenhallen an. Diese Südostecke wurde genannt die Zinne des Tempels. Und aufmerksame Leser der Evangelien kennen diesen Ausdruck. In der Versuchungsgeschichte wird ja berichtet, dass der Messias Jesus auf die Zinne des Tempels kam und von Satan versucht wurde, er solle sich hier runterwerfen. Denn es steht ja schließlich in den Psalmen, er wird seinen Engeln befehlen, dich auf den Händen zu tragen, dass du dich nicht an einen Stein stoßest. Und der Herr Jesus hat dann mit einem Bibelwort wieder geantwortet, aus 5. Mose, dem Buch des Gehorsams: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Hier haben wir das Thema, der Teufel im Tempel. Ist das möglich? Ja, natürlich. Aber wenn der Teufel im Tempel, im Haus Gottes auftritt, dann kommt er mit der Bibel unter dem Arm. Und was soll man dann tun? Die Bibel wird ja beschrieben in Epheser 6 als das Schwert des Geistes. Aber was kann man tun, wenn der Teufel mit dem Schwert des Geistes kommt? Ja gut, mit der gleichen Waffe zurückschlagen, aber besser. Der Herr Jesus hat nämlich im Gegensatz zu dem Teufel nicht einen Bibelvers aus dem Zusammenhang genommen, sondern einen Bibelvers so zitiert, dass er mit dem Gesamtzeugnis der Bibel in Einklang war. Und dann hat er gesiegt. Um uns ein Beispiel zu geben, wenn es Konfrontation gibt, dann müssen wir die Bibel so einsetzen, dass wir wissen, was das einzelne Zitat zu bedeuten hat. Es ist also sehr gut, wenn Sie hunderte von Bibelversen auswendig können, sollte man unbedingt sich aneignen, mehr und mehr. Aber dann ist es auch wichtig, wir sollten uns Mühe geben, zu lernen, in welchem Zusammenhang steht das Zitat, damit wir es auch richtig anwenden, und dann haben wir den Sieg. Etwas Interessantes nebenbei noch. In der rabbinischen Literatur findet man den Hinweis, dass wenn der Messias kommt, würde er sich auf dem Dach des Tempels offenbaren. Unter diesem Gesichtspunkt ist es ja hochinteressant, der Herr Jesus damals war ja noch nicht öffentlich aufgetreten als Messias in Israel. Und da sagt der Teufel, springe hier runter. Und er sollte durch eine Show sich Israel als Messias vom Dach des Tempels hier offenbaren. Und der Herr Jesus hat abgelehnt. Er wollte keine Show abziehen, sondern er ging darauf in den Norden, in das verachtete Galiläa, und begann dann dort zu predigen. Hier nochmals die Szene des Tempels. Wir sehen das sehr eindrücklich, dass er hier runterging. Und der Blick da führt auch direkt ins Kidron-Tal hinunter, das sehr tief und steil eingeschnitten ist hier. Da sollte er runterspringen, aber das hat er nicht getan. Nun sind wir heute beim Tempelplatz, bei dieser Südostecke. Und Sie sehen, diese Steine sind noch originale Steine von diesem Turm, wo oben auf die Zinne des Tempels war. So konkret können wir den Spuren Jesu heute noch folgen. Wie gesagt, der Herr Jesus ging nach Galiläa, denn der Prophet Jesaja hatte bereits vorausgesagt, Kapitel 9, dass das Licht des Messias beim See Genezareth im Land Zebulon und Naphtali aufgehen würde. Nicht in der Hochburg Jerusalem sollte er beginnen, sich als Messias zu offenbaren, sondern in dem verachteten Galiläa, hier am See Genezareth. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Hier begann er zu predigen. Ohne Show, ein herrliches Evangelium. Wir kehren zurück zum Tempel. Und zwar wollen wir nun nicht mehr diese Ecke, sondern die Nordostecke näher anschauen. Sie sehen, da im Norden gab es ein Tor, das nannte man das Schaftor. Weil hier wurden die Opfertiere auf den Tempelplatz geführt. Nur durch dieses Tor. Schafe, Ziegen und Stiere und so weiter. Das ist der Israelteich. Der diente dazu, die Opfertiere zuerst zu waschen und dann in rein gereinigtem Zustand, ein schönes Bild auf den reinen Messias-Erlöser, wurden sie durch das Schaftor hineingeführt. Hier nochmals sehen Sie das Osttor, von dem nachher die Rede sein wird. Dieses Schaftor wird in Johannes 5 erwähnt. Und dann kommt es noch einmal vor in der Bibel, Johannes 10. Der Herr Jesus im Tempel sagt, ich bin die Tür der Schafe. Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Nun, Sie sehen, das ist genau aus der Welt der Jünger gegriffen. Die wussten, was die Tür der Schafe war. Das war das Tor, wo gewissermaßen der schuldige Mensch das unschuldige Opfer einführte, um auf der Grundlage, hier vor dem Tempelhaus beim Altar, auf der Grundlage des Todes eines unschuldigen Stellvertreters Vergebung und Gnade von Gott erhalten konnte. Wenn der Herr Jesus sagt, ich bin die Tür der Schafe, wer durch mich eingeht, wird errettet werden, dann erklärt er damit, dass Heil in dem Messias geschieht durch sein stellvertretendes Opfer. Sie sehen, so werden Jesus' Worte aus den Evangelien plötzlich ganz neu lebendig in ihrem eigentlichen Kontext, in ihrem Sitz, im Leben. Das ist ein ganz besonderes Bild vom Ende des 19. Jahrhunderts. Da war nämlich der Israelteich noch offen zu sehen. Diese Struktur ist noch da. Er wurde später zugeschüttet, heute ist es ein Parkplatz. Aber er ist noch da. All diese Dinge sind noch da. Und Arafat sagt, hier hat es noch nie einen jüdischen Tempel gegeben. Und man hat noch nie irgendetwas von einem jüdischen Tempel hier ausgegraben. Ein Luftbild. Ich bin mit meiner Tochter Tirza hier herumgeflogen. Ja, sie sollte auch den Tempel von oben kennenlernen. Und dabei habe ich das Fenster geöffnet im Flugzeug und so fotografiert, damit sie keine Reflexe drin haben. Sehr zum Leidwesen meiner Tochter, die hinten saß. Der ganze Fahrtwind ging ihr ins Gesicht. Aber in der Zwischenzeit ist diese Unstimmigkeit schon längst bereinigt worden. Sie sehen hier den Parkplatz, da war der Israelteich früher. Hier die Burg Antonia und dazwischen die Tür der Schafe. Da das Osttor. Ja, jetzt sind wir beim Osttor. Das war ein ganz besonderes Tor. Einmal im Jahr, im Herbst am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, da wurde das größte Opfer dargebracht im Jahr. Der hohe Priester musste den Sündenbock beladen mit der Schuld des gesamten Volkes Israel im vergangenen Jahr. Mit Handauflegung wurde so symbolisch die Schuld auf seinen Kopf gelegt und darauf wurde der Sündenbock hier durch das Osttor hinausgeführt zum Ölberg. Um dann in die dahinterliegende Wüste Judäa gejagt zu werden, bis er starb. Und so die Schuld des Menschen auf immer wegtrug, auf nimmer Wiedersehen. Sie sehen, Israel hat Jahr für Jahr erlebt, wie geht der Weg der Vergebung. Ein Unschuldiger muss stellvertretend eintreten. Er muss aus der Stadt Jerusalem hinausgeführt werden, aus dem Tempel hinausgeworfen werden, um dann die Schuld auf immer wegzutragen. Das Evangelium wurde so vorbereitet. Sie sehen, wenn man dieses Tor ansieht, das ist die Stelle, wo der Sündenbock, das eigentliche Tor war ein bisschen tiefer als das heutige, da wurde der Sündenbock hinausgeführt zum Ölberg und dann trug er die Schuld Israels weg. Schon eindrücklich. Hier im Modell sehen Sie das nochmals, da ging der Sündenbock die Treppe runter, durchs Osttor, dann wir Treppen runter und durch das vorgelagerte Tor Mifkat und dann rüber zum Ölberg. Mifkat heißt Vergeltung, das Tor der Vergeltung. Der Erlöser ging auch durch ein Tor hinaus aus Jerusalem, um die Vergeltung Gottes für unsere Schuld stellvertretend auf sich zu nehmen. Ich finde das so ergreifend. Und der Heilsweg ist irgendwie so konkret greifbar in diesen symbolischen Darstellungen. Schauen Sie, der Sündenbock ging rüber zum Ölberg und dann in die Wüste dahinten, um die Schuld ewig wegzutun. Das ist die frohe Botschaft. Es gibt eine Möglichkeit, dass unsere Schuld in unserem Leben
alles, was wir getan haben, was gegen Gottes Gebote geht und was unsere Beziehung mit Gott so belastet und zumauert, alles kann weggetan werden. Ohne dass wir etwas leisten, weil Jesus Christus alles schon getan hat. Durch sein Opfer vor bald 2000 Jahren. Vor den Toren Jerusalems draußen. Hier sehen Sie nochmals die Burg Antonia. Und nun bei den inneren Vorhöfen möchte ich mal schon ein bisschen beginnen. Dieses Gebäude hier, da im Nordwesten, war ein ganz besonderes. Und wenn ich das anschaue, das bewegt mich sehr. Das war nämlich, da waren die Priesterwohnungen. Die Priester, die Dienst taten im Tempel, die schliefen nachts in diesem Gebäude. Und nun verstehen Sie besser, warum der Herr Jesus in Johannes 14 sagt, vom himmlischen Tempel, in dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und nehme euch zu mir, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Das ist ein Vorgeschmack für die Priesterwohnungen, im Himmel, im Haus des Vaters. Und schauen Sie mal, dieses Gebäude ist in unmittelbarer Nähe zum Allerheiligsten. Einen weiteren Blick werfen wir jetzt zu dieser Ostsäulenhalle. Die wurde genannt die Säulenhalle Salomos. Das passt sehr gut. Sie wissen doch jetzt, dass der zweite Tempel im Norden erweitert wurde, im Westen und auch im Süden. Aber nach Osten konnte man die Mauer nicht verschieben, wegen des steil abfallenden Kidron-Tales. Das konnte man nicht aufschütten. So blieb also diese Linie seit Salomo immer dieselbe. Und so passt der Name hier sehr gut, die Säulenhalle Salomos. Nun, in Johannes 10 lesen Sie davon, wie der Herr Jesus am Chanukka-Fest, am Tempelweihfest in Jerusalem war, im Dezember. Es kann empfindlich kalt sein, Winter. Es kann sogar schneien, Schnee haben auf dem Tempelplatz. Und da heißt es, der Herr Jesus wandelte hin und her in der Säulenhalle Salomos. Da haben wir das Thema Kälte im Haus Gottes. Gibt es das? Ja. Und der Herr ist da und geht hin und her. Und dann kamen Führer des Volkes und sagten zu ihm, jetzt wollen wir es wissen, bist du der Messias oder nicht? Er sagte, wenn ich es euch sage, ihr würdet doch nicht glauben. Ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Das hat er hier verkündet. Hier in der Säulenhalle Salomos hat er Heilssicherheit und Heilsgewissheit verkündigt. Und nun ist es so bewegend, in der Apostelgeschichte, nachdem dann die Gemeinde, die Urgemeinde entstanden war am Pfingsttag, Apostelgeschichte 2, heißt es, dass die ersten Christen, diese Tausenden von Juden, die zum Glauben gekommen sind, dass sie sich einmütig versammelten, täglich, in der Säulenhalle Salomos. Ja, wo hätten die Platz gehabt, in welchem Haus in Jerusalem, so ein paar tausend Leute? Nun, die sind hierher gegangen. Die haben sich also nicht geschämt. Die haben sich nicht irgendwo in einen Winkel zurückgezogen. Die haben wirklich Konfrontation mit der Gesellschaft gesucht. Und da haben sie noch ein gratis Versammlungslokal gehabt. 250 Meter lang. Da, in diesem Bereich. Nicht schlecht. Mit Zederndecke. Schön. Und es war genau an der Stelle, wo ihr Erlöser einige Zeit früher gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren ewiglich. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. So kann man sagen, gewissermaßen hörten sie noch den Klang der Stimme des Erlösers in der Säulenhalle Salomos. Und da haben sie sich einmütig versammelt. Salomo heißt übrigens Frieden. Es ist die Säulenhalle des Friedens. Und sie war nicht zerspalten und zersplittert und zerstritten. Sondern im Frieden waren sie hier zusammen. ein eindrückliches Zeugnis. Das ist der Ursprung des Christentums. Und Sie sehen, dass die Gemeinde, die Kirche entstand im symbolischen Tempel. Die Erfüllung im Symbol drin. Ein Luftbild. Jetzt sehen Sie diese Seite hier, diese Ostseite ganz anders. Das ist die exakte Stelle für die Säulenhalle Salomos. Da begann das Christentum. Und da drüben ist der Ölberg, der Ort, wo der Erlöser verheißen hat, in der Endzeit zurückzukehren. Als Richter der Welt. Und sie waren da, um die Gnade, die frohe Botschaft zu verkündigen, bis das dann der Richter einmal kommen sollte. Das ist so geladen von Symbolik, ja? Hier sehen Sie den Bereich der Klagemauer. Nun, ich habe vorhin nochmals angedeutet, den exakten Ort der Burg Antonia. Die war hier auf diesem Felsen gebaut. Und sehen Sie hier im Felsen dieses Loch hier, auch hier, das sind auch exakte Löcher, wo die Holzbalken drin montiert waren für die Säulenhalle, die hier durchging vom Tempel. Sieht man heute noch dort. Sie kennen die Geschichte vielleicht, in Apostelgeschichte 21, Paulus kam nach Jerusalem. Und dann wurde er verleumdet, als er im Tempel war. Und Juden aus dem Ausland sagten, schaut, das ist dieser Mann, der überall in der ganzen Welt falsche Dinge verkündigt. Und da ist man auf ihn losgestürzt und wollte ihn umbringen. Denn man hat auch verleumdet und gesagt, er hat Heiden in den Tempel, also in den heiligen Bereich hineingeführt. Das war eine reine Lüge. Aber im Eifer für die Heiligkeit des Hauses Gottes ist man bereit zu lügen. Und sofort kam dann ein Schnelleingreiftrupp über die Treppe runter von der Burg Antonia und in letzter Sekunde gewissermaßen konnten sie Paulus noch entreißen. Sie haben ihn mitgeschleppt, sind die Treppe hoch zur Burg Antonia und auf der Treppe sagt Paulus zu dem hohen Offizier und sagt, darf ich zum Volk sprechen? Ach so, du bist nicht dieser Terrorist da vor... Nein, du sprichst da Griechisch. Nein, ich bin kein Terrorist. Aber ich bin römischer Bürger. Und sofort hat er ihm dann erlaubt. Paulus steht dann hier auf der Treppe zur Burg Antonia, winkt mit der Hand und das ganze Volk ist stumm und hört zu, weil er spricht sie an auf Hebräisch. Anashim Achim. Männer, Brüder. Und er erzählt, dass ein Zeugnis, wie er zum Glauben an den Messias gekommen ist. Und sagt, ich war auch so fanatisch wie ihr. Also allerdings sehr feiner, viel feiner gesagt. Er hat gesagt, ich war auch einmal so eifrig wie ihr. Aber dann habe ich den Messias kennengelernt. Und er hat mir schließlich gesagt, geh weit weg von hier. Hier hören sie nicht auf dein Zeugnis, aber geh zu den Heiden, sie werden hören. In dem Moment, wo er das gesagt hat, fingen sie an zu schreien. Er ist des Todes. Und er wurde evakuiert in die Burg Antonia. Nun sehen Sie, wo das geschehen ist. Das ist genau im Bereich des Vorhofes der Heiden geschehen, den man doch extra hier gebaut hatte, dass die Heiden den einen Gott kennenlernen konnten. Und da hat Paulus gesagt, der Messias hat mich geschickt, weit weg zu den Heiden, sie werden hören. Aber hier hört man nicht. Und dann wollten sie ihn umbringen. Welch ein Widerspruch hier im Vorhof der Heiden. Und andererseits war man so gegen Mission und hat Mission zerstört. So, wieder ein Luftbild über dem zweiten Tempel. Das ist schon gewaltig, nicht wahr? Julius Caesar hatte noch keine Flugzeuge und wir können trotzdem über den zweiten Tempel fliegen. Im Modell. Jetzt sehen Sie hier den ersten inneren Vorhof, das war der Vorhof der Frauen. Der hieß so, weil Frauen konnten hier hineinkommen ohne irgendwelche Vorbedingungen. Aber auch Männer und Kinder. Das war eigentlich die Synagoge im Tempel unter freiem Himmel. Da fanden die großen Gottesdienste Israels an den Festen statt. Und dann sehen Sie hier einen weiteren Vorhof, das war der Vorhof der Männer. Männer durften durch das Nikanor-Tor hier eintreten, ohne Vorbedingung. Aber dann kam eine Abschrankung. Hier sehen Sie den Vorhof der Priester. Und da durften Männer und Frauen nur hinkommen, wenn sie ein Opfer brachten. Das war der Platz für die Priester beim Altar. Und dann kommt das eigentliche Tempelhaus. Es gäbe natürlich noch so viel zu erklären. All diese Vorhöfe hier, nicht wahr? Und so weiter, und diese Gebäude und was sie zu bedeuten haben. Aber wir können nicht alles. Aber ich hoffe, dass nächstes Jahr meine Dissertation, an der ich immer noch dran bin, übrigens, rauskommt als ein als Bildband in Großformat mit farbigen Bildern. So, jetzt sind wir da drin im Vorhof der Frauen. Und Sie sehen, da gab es vier so 25 Meter hohe Leuchter, die aus Gold waren. Und es gab hier ein 15 halbkreisförmige Treppen. Das war die Tribüne für den Priesterchor und das professionelle levitische Orchester im Tempel. Da wurden die Psalmen aufgeführt. Das war so bewegend. Denken Sie dran, in den Synagogen in ganz Israel, man hat im Gottesdienst immer ohne Instrumente gesungen, weil man Wert darauf legte, dass das Wort im Zentrum sein sollte. Es war logozentrisch, das Wort im Mittelpunkt. Aber im Tempel, das war dann so ein Höhepunkt, da war natürlich auch das Wort im Mittelpunkt, aber da hatte man noch die Instrumente dazu. Die Synagoge sollte eben nicht eine Konkurrenz sein zum Tempel. Und da hatte man nicht nur einfach Musik, sondern man hatte einen professionellen Priesterchor und ein Orchester. Das waren so die Höhepunkte im Jahr hier in Jerusalem. Das ist die Osttreppe zur Moslemplattform heute. Und die jüngsten archäologischen Ergebnisse haben gezeigt, diese Treppen stehen exakt an dieser Stelle, wo früher die 15 halbkreisförmigen Treppen des Priesterchors waren. Da haben sie die Psalmen aufgeführt. Und es waren 15 Treppen in Anspielung auf die 15 Stufenlieder in den Psalmen. Psalm 120 bis 134. Die Lieder der Hinaufzüge für die großen Feste, Passa, Pfingsten und Blaufüttenfest. Man hat viel Musik gemacht im Tempel. Zum Beispiel, jeden Tag wurden zu 7 Gelegenheiten die silbernen Posaunen geblasen. Und die Rabbiner haben erklärt, die 7 Posaunen weisen hin auf das kommende Gericht Gottes über diese Welt, in der Vorsehung Gottes und auf das darauf folgende Reich Gottes. Nun, jetzt verstehen Sie, warum in der Offenbarung die 7 Posaunen vorkommen, Gerichte in der Vorsehung Gottes, die über diese Welt hereinbrechen sollen, und dann die Wiederkunft Christi, das tausendjährige Reich, das Reich Gottes auf Erden. Sie sehen, all diese Bilder sind aus der Welt der Jünger gegriffen, und wir müssen uns heute Mühe geben, zurückzukehren in diese Welt, und so können wir diese Dinge noch viel besser verstehen und ergreifen. Am Laubhüttenfest, dem letzten der 7 Feste des Herrn, aus 3. Mose 23, da war das größte Freudenfest. Und das Gesetz Mose, die Tora, schrieb vor, an diesem Fest sollst du dich nur freuen. Wieso konnte man sich da so freuen? Nun, einige Tage vorher war Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Und da musste jeder im Volk seine Schuld bekennen und in Ordnung bringen. Und wenn man das tut, im Volk Gottes, dann kann man sich nachher richtig unbeschwert freuen. Nun, ich weiß, im Christentum gibt es kein Yom Kippur. Aber manchmal fragt man sich, wenn es wenigstens einen Tag im Jahr gäbe, wo einmal das ganze Volk Gottes, alle, die sich zu Christus bekennen und ihm nachfolgen wollen, also richtig aufräumen. Dann könnte man ein Riesenfest feiern nachher. So richtig unbeschwert. Und dieses Fest war dann auch, was ungewöhnlich war, auch nachts. 24 Stunden am Tag, eine ganze Woche lang. Man konnte nachts schlafen gehen, aber wenn man wollte, durfte man hier bleiben. Der Priesterchor sang, das levitische Orchester begleitete und die alten Männer vom Synedrium, vom Hohen Rat, die führten hier Tänze auf mit Fackeln in den Händen. Stellen Sie sich mal vor, wenn die alten Brüder tanzen, das ist schon etwas ganz Besonderes. Also Reigen aufführen. Und da mussten Jungpriester hinaufgehen, 25 Meter hoch, und sie mussten diese Leuchter, die goldenen Leuchter, anzünden. Jeder Leuchter hatte 9¼ Liter Olivenöl. Als Docht verwendete man abgetragene Priestergewänder. Sie sehen, Recycling, das ist gar nichts Neues. Das kommt aus dem Judentum, wahrscheinlich. Und es wird berichtet, dass dieses Licht vom Tempelplatz Jerusalem überstrahlte, so dass man in den dunklen Gässchen Jerusalems dieses Licht vom Tempel sehen konnte. Und den Freudenschall konnte man natürlich hören vom Tempel her. Und schauen Sie, ausgerechnet an diesem Fest, in Johannes 7 war der Herr Jesus am Laubhüttenfest, und dann in Johannes 8, Vers 12 sagt er in Jerusalem hier, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Gewaltig. Wir leben doch auch in einer dunklen, orientierungslosen Gesellschaft. Aber Jesus Christus will uns Orientierung und Licht sein. Ich bin das Licht der Welt. Er erklärt, das weist auf mich hin, dieses Licht. Wer mir nachfolgt, der soll nicht in der Finsternis wandeln. Das wünsche ich jedem, der hier ist. Nehmen Sie wenigstens, wenn Sie alles vergessen von heute Abend, wenigstens dieses Bild mit. Und Johannes 8, Vers 12. Dann sind Sie bedient. Es gab ja auch Säulenhallen hier im Frauenvorhof und darin 13 Opferstöcke. Da konnte man Geld einwerfen für verschiedene Zwecke. In Markus 12 wird berichtet, wie der Herr Jesus bei einem solchen Opferstock saß und zuschaute, wie die Leute einlegten. Und da kam eine Witwe, die legte 2 Lepta ein, Schärflein. Das waren die kleinsten Münzen der damaligen Zeit. Praktisch nichts wert. Und der Herr sagt, diese Witwe hat mehr eingelegt als alle anderen, denn sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt eingelegt. Nun, wenn man das so liest, könnte man denken, ja, aber diese Witwe, die war nicht so durch in Mathematik. 2 Lepta war ihr ganzes Vermögen. Sie hätte ja teilen können. 1 Lepton und den anderen für sich. Das wäre ja immer noch nicht schlecht, das halbe Vermögen, oder? Aber tun Sie nicht Unrecht. Es gab ein Tempelgesetz, das sagte, der Mindesteinwurf war 2 Lepta. Sie konnte also nur alles oder nichts einwerfen. Und diese Frau hat sich gesagt, ja, dann gebe ich lieber alles und vertraue für morgen auf den Herrn. Das ist so eindrücklich. Da haben wir das Thema Geld und Geist. Wir hatten es ja schon mal in Verbindung mit der Tempelreinigung. Geldskandal im Haus Gottes. Und hier eine Witwe, die alles gibt. Ein tiefes Vertrauen in Geld fragen auf Gott. Das ehrt Gott. Und schauen Sie, auf dem Schweizer 5-Franken-Stück, auf dem Rand müssen Sie mal anschauen, da steht Dominus Providebit. Der Herr wird sorgen. So fromm war einmal die Schweiz. Ist alles vorbei, jetzt haben wir nur noch auf dem 5-Franken-Stück. Aber eine wunderbare Botschaft. Wenn es ums Geld geht, vertrauen auf Gott. Und er enttäuscht nicht. Das können wir, mindestens das können wir lernen von der Witwe aus dem Markus 12. Übrigens, haben Sie gesehen, diese Opferkästen waren so trichterförmig wie Schofarhörner, wie Trompeten. Und der Herr Jesus spielt darauf an in der Bergpredigt und sagt, man soll beim Almosen geben nicht das vor sich her posaunen wie die Heuchler. In Anspielung an die Form der Opferkästen im Tempel. Jetzt, meine Damen und Herren, gehen wir hinein zum Priester, zum Israelvorhof, der hier abgeschränkt, eine Abschrankung hatte, und zum Priestervorhof mit dem Altar. Hier wurden tagtäglich die Opfer dargebracht. Und Israel lernte hier Tag für Tag, es ist möglich, mit dem heiligen Gott, dessen Majestät für uns unfasslich ist, Gemeinschaft zu haben. Aber nur auf der Grundlage des stellvertretenden Opfers. Und hier flossen Ströme von Blut, Tag für Tag bei den Opfern. Israel lernte, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Sie sehen, das ist der Grundsatz des Evangeliums. Gemeinschaft mit Gott gibt es nur durch das Blut des Herrn Jesus Christus, das am Kreuz geflossen ist. Und wir können jetzt nicht deutlich sagen, was in 1. Johannes 1, Vers 7 steht. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das lernen wir alles hier. Sehen hier den Tempel nochmals aus der Nähe. Es gäbe so viel zu erzählen, aber ich muss mich beeilen. Sie wollen ja auch wieder nach Hause heute Abend. Jetzt gehen wir die Treppen hoch zum Eingang des Tempels. Und da sehen Sie, da schmückte der Eingang wurde geschmückt durch einen goldenen Weinstock. Der wuchs. Das ist schon komisch. Der wuchs. Und zwar jedes Mal, wenn man dem Tempel etwas schenken wollte, konnte man Geld geben. Und dann wurden wieder neue Goldtrauben oder Blätter hinzugefügt. Der Herr Jesus nimmt in Johannes 15 darauf Bezug und sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und den Jüngern sagt er, ihr seid die Reben. Und er erklärt dort in Johannes 15, wer so in organischer Verbindung ist, wie der Wein, wie die Reben mit dem Weinstock, der kann Frucht bringen für Gott, den Vater. Goldene Frucht. Und da lernen wir, was ist Christentum? Christentum ist nicht, wir haben einen Taufschein oder wir haben Mitgliedschaft und so weiter. Christentum ist eine lebendige Verbindung mit Jesus Christus. Und er sagt dort in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist Christentum. Jungpriester durften da hinaufsteigen und diesen goldenen Weinstock bewundern. In Lukas 21 hat der Herr Jesus mit seinen Jüngern diesen Weinstock, dieses Weihgeschenk, näher angeschaut. Jetzt gehen wir ins Heiligtum hinein. Ich fasse mich kurz. Hier sehen Sie zum Beispiel den Priester Zacharias aus Lukas 1 beim Räuchern. Das war normalerweise nur einmal im Leben möglich. Es gab so viele Priester, die das tun wollten, Tausende. Und so mussten sie ausgelost werden. Und wenn man einmal dieses Los getroffen hatte, dann durfte man nicht mehr teilnehmen. Der alte Zacharias war schon alt und er hat das immer wieder versucht und nie bekommen. Und dann in seinem hohen Alter ging er hinein in den Tempel des Herrn, um zu räuchern. Und es gab auch die Meinung damals, wer diesen Dienst tun darf, der wird von Gott ganz besonders gesegnet. Da geht er hinein, alle Priester mussten raus, war ganz allein. Böse verschreckt ihr. Er sieht beim goldenen Altar noch eine andere Person, die sagt, Ani Gabriel, Sheomed Lifnei Elohim. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und der Engel sagt, eure Gebete sind erhört worden, Elisabeth wird einen Sohn bekommen. So wurde Johannes der Täufer hier angekündigt. Das gehört mit zu den Ursprüngen des Christentums im Tempel in Jerusalem. Sie sehen hier einen Querschnitt, hier die Vorhalle mit dem goldenen Weinstock, dann das Heiligtum und das Allerheiligste. Und Sie sehen, das Allerheiligste war auf diesen Felsen gebaut, der heute in der Umma-Moschee zu sehen ist. Diese Vertiefung ist die Vertiefung für die Bundeslade. Im zweiten Tempel wurde dieses Felsfundament da im Heiligen erhöht auf diese Höhe, fast so hoch wie der Felsen hier im Allerheiligsten. Jetzt wollen wir uns mit dem Allerheiligsten beschäftigen. Zunächst schauen wir nochmals diesen Vorhang an, mit diesen Cherubim-Gestalten davor. Cherubim sind nach 1. Mose 3 Engel, die besonders Gottes Heiligkeit bewachen. Niemand durfte hier hineingehen, nicht mal die Priester. Einmal im Jahr, ausnahmsweise am Yom Kippur, der hohe Priester. Und das sollte Israel zeigen, eigentlich ist zwischen Gott und dem Menschen eine Trennung. Durch den Sündenfall. Durch unsere Sünde. Aber schauen Sie, das Matthäus-Evangelium sagt, Kapitel 27, als der Herr Jesus gestorben war, in dem Moment wurde der Vorhang von oben nach unten zerrissen. Um uns deutlich zu machen, jetzt ist der Zugang zu Gott offen. Das Judentum ist die Verehrung des verborgenen Gottes hinter dem Scheidevorhang. Christentum ist die Erfüllung des Judentums und es geht um den geoffenbarten Gott in einem geöffneten Heiligtum. Sie sehen den hohen Priester, sein Gesicht voll Ehrfurcht vor der Majestät Gottes, wenn er durch den Scheidevorhang einmal im Jahr eintrat, mit dem Blut des Opfers. Und immer barfuß. Und wo stand er? Auf dem Felsen. In der Gegenwart Gottes. Das Allerheiligste war auf dem Felsen gegründet. Wir sind jetzt in der Moschee und Sie sehen den Felsen von oben. Die Südmauer des Allerheiligsten war auf dem Felsen gegründet. Und die West- und die Nordmauer entlang der natürlichen Böschung des Felsens. Dieser Fels war zugleich Eckstein und auch Fundament. Denn die Steine im Süden waren auf dem Felsen gebaut. Und die Richtung des Westens und des Nordens wurde durch die Stellung des Felsens bestimmt. Und dann alle weiteren Gebäude des Tempels wurden nach diesen Linien ausgerichtet. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 16, auf diesen Felsen, das ist er selber, Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und in Epheser 2 wird gesagt, Jesus Christus ist in diesem Tempel selber Eckstein. Sie sehen, der Eckstein ist der Stein, der alle Mauerrichtungen bestimmt. Was ist die Kirche, was ist die Gemeinde? Sie ist gegründet auf dem Fundament, nicht Petrus, sondern Christus. Und die Kirche wird ausgerichtet nur an Jesus Christus. Nicht die Konzilien, nicht Brüderbeschlüsse, nicht Päpste. Nichts ist entscheidend außer Christus selbst. Und was in Widerspruch ist zu Christus, hat keine Autorität. Und schauen Sie noch etwas Schönes. Der hohe Priester ging also hier durch den Scheidevorhang hinein. Und dann musste das Blut 7-mal hier auf den Boden sprengen. Und da stand er auf dem blutbesprengten Felsen. Jetzt verstehen Sie, warum im Alten Testament Gott wiederholt genannt wird, der Fels meines Heils. Der blutbesprengte Fels. Das ist das Fundament für den Glauben. Ich weiß als Gläubiger, vor Gott kann ich nicht bestehen. Wenn ich so wie ich bin vor Gott treten würde, müsste er mich vernichten. Aber ich weiß, ich darf zu Gott kommen, im Vertrauen auf Christus, der genannt wird der Fels, in 1. Korinther 10. Und er ist der blutbesprengte Fels. Und darum kann ich vor Gott stehen, vor Gott bestehen. Nicht aus eigenem Verdienst, sondern weil ich gewissermaßen barfuß auf dem Felsen Christus stehe. Das ist schon gewaltig. Ohne Angst vor Gott, aber mit tiefer Ehrfurcht vor der Majestät. Und schauen Sie, es gibt so ein böses Wort für Christen, die der Bibel voll vertrauen. Fundamentalisten. Und ich freue mich so über dieses Wort. Ich finde das so toll, dieses Wort. Ich bin so froh, ein Fundamentalist zu sein. Das ist nämlich ein Mensch, der auf dem Fundament Christus vor Gott tritt und weiß, ohne dieses Fundament, ohne den blutbesprengten Felsen, gäbe es keine Chance. Weil das Blut des Herrn Jesus auf den Felsen Golgatha geronnen ist, darum kann ich vor Gott stehen. Herrlich. Das ist Evangelium. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Keine Angst, ich mache es nicht wie Paulus in Apostelgeschichte 20 bis zum Morgen. Aber zum Schluss möchte ich noch ein paar Gedanken zum Bau des zweiten Tempels sagen. Und das ist ein Thema, das Christen heute im Allgemeinen sehr beschäftigt, das Thema Gemeindebau. Darf ich noch ein paar Minuten überziehen? Zunächst negativ. Die Römer haben den Tempel im Jahr 70 zerstört. mit einer unvorstellbaren Technik, mit schweren Waffen, die eine Wirkung hatten, die an moderne Waffen erinnern. Sie sehen etwas davon. In 1. Korinther 3, Vers 17 sagt Paulus, nachdem er erklärt, die Gemeinde ist Gottes Tempel, sagt er, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt oder zerstört, den wird Gott zerstören. Und das ist nicht die Frage, ob jemand gläubig ist oder nicht gläubig. Dann kommt das zeitliche Gericht auch. Wer die Gemeinde trennt, zerstört, der muss mit dem Gericht Gottes rechnen. In seinem Leben. Das ist ganz, ganz ernst. Ganz ernst. Aber wir wollen jetzt über Gemeindebau noch etwas sagen. Schauen Sie, im Norden, höher gelegen als der Berg Zion, der Tempelberg, gab es einen Steinbruch. Da wurden die Steine für den Tempel, für den zweiten Tempel, hergeholt. Sie sehen etwas von den Techniken. Man hat die Steine so vorgeformt und dann haben dazwischen Holzblöcke gelegt und die wurden dann mit Wasser übergossen. Das Wasser dehnte sich aus und das führte zu Explosion, so dass die Steine dann rausgesprengt wurden. Das ist evangelistische Arbeit. Menschen, die in dieser Welt in der Sünde gebunden sind, werden durch die Verkündigung des Evangeliums, und da braucht es Zusammenarbeit, und da braucht es Einsatz von allen Begabungen, die werden hier herausgeholt. Aber dann muss man sie doch transportieren zum Tempel. Also da müssen Menschen, wenn sie zum Glauben kommen, da müssen die auch in den örtlichen Gemeinden integriert werden. Hauskreis allein, das geht nicht. Aber schauen Sie mal, da hat man den größten Baustein gefunden bisher. Die zwei Jungs zeigen den Anfang und das Ende. 12,5 Meter lang, 3,5 Meter hoch, 4,5 Meter breit. Bereits auf eine erste Lage hier aufgelegt. Er wiegt der 580 Tonnen, dieser Stein. Erklären Sie mir mal, wie die den hierher gebracht haben. Und schön platziert, 2 Zentimeter zurückversetzt hier, exakt. Ja, das ist die große Frage, wie kann man schwere Jungs in eine Gemeinde integrieren? Tja. Nun, wie haben die das damals geschafft? Die haben alle möglichen Techniken angewandt. Gewaltige Ochsengespanne mit Rollblöcken, Flaschenzüge. Aber auch dann ist es schwierig zu verstehen, wie sie das alles geschafft haben. Aber sie haben es geschafft. Sie haben zusammengearbeitet, sie haben sich eingesetzt für die Ehre Gottes. Das war das Ziel, die Ehre Gottes. Und darum wollte man das ausführen. Und es gelang. Der ewige gab gelingen. Sie sehen hier im Modell, das Modell ist so genau, dass diese Stelle, wieder gerade beim wildsten Bogen, sogar die größten Steine, das ist der größte, den man gefunden hat, sogar noch abbildet. Sie sehen, gewaltige Blöcke und dann kleine Steine, aber alles wohl zusammengefügt und verbunden, wie das Neue Testament das so nennt. Es gibt nicht eine Gemeinde so für schwere Jungs und dann solche für ältere Leute und solche für Leute, die gerne Rockmusik haben. Ach, nein. Die Gemeinde ist die Gemeinde, wo alt und jung und auch verschiedene Berufe, die sind alle zusammengefügt. Die sozialen Unterschiede spielen keine Rolle. Wohl zusammengefügt. Zur Ehre Gottes. Vor einigen Jahren haben wir in Jerusalem diesen Sarkophag gefunden. Und da steht eine interessante Inschrift. Simon Banai Hechla. Aramäisch. Simon, der Erbauer des Tempels. Man kannte Simon nicht. Und jetzt hat man seinen Sarg und weiß, dass der irgendwie beim zweiten Tempel eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich habe mir so überlegt, wenn einmal von unserem Leben alles vergessen ist, alles vergessen, und vor Gott einmal nur das stehen würde, das war jemand, das war Simon, und der hat am Haus Gottes gebaut, der hat Gemeinde aufgebaut, nicht zerstört, aufgebaut. Wäre das nicht ein herrliches Zeugnis? Wir wissen nichts, praktisch nichts über diesen Simon, aber wir wissen, er hat am Haus Gottes gebaut. Da habe ich mir gesagt, das wäre doch wunderbar, wenn ich dieses Zeugnis einmal bekommen dürfte. Simon Banai Heichla. Und ich schließe mit diesem Bild. Der Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Aber in der Bergpredigt hat er gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Christen, die ihn, den Erlöser, das eine Opfer kennengelernt haben, die Tür der Schafe, das Licht der Welt, der Weinstock, der wahre Weinstock. Wir sind berufen, hier zusammen ein Zeugnis zu sein für die Ehre und Majestät des einen wahren Gottes. Ein Licht in einer dunklen Welt ohne Orientierung. Aber ein Licht, das Menschen Mut macht, Menschen anzieht, diesen einen Gott kennenzulernen. Und auf dem Fundament des blutbesprengten Felsens mit ihm Gemeinschaft zu pflegen. Als Abba, Vater. Im Judentum durfte man Gott nennen, unser Vater, Avinu Shebashamayim, unser Vater, der in den Himmel ist. Aber man durfte ihn eigentlich nicht Abba nennen, Papa. Das Neue Testament sagt, eben weil der Vorhang jetzt offen ist, wir dürfen im Glauben den ewigen Gott nennen, Abba, Papa. Eine so tiefe Beziehung zu dem Ewigen. Und das wünsche ich jedem, der hier ist. Wenn ihr das noch nicht kennt bis heute, dass er heute Abend diese Beziehung in Anspruch nimmt durch Jesus Christus.